Konstruktiver Journalismus, also was bringt konstruktiver Journalismus eigentlich? Das ist ja ein Begriff, der seit Jahren immer größere und immer lautere Runden auch dreht. Und das zeigt auch die Tatsache, dass also nicht nur der Norddeutsche Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, Süddeutsche Rundfunk, sondern dass auch der MDR sich darum kümmert im Rahmen von Next, also diese Initiative, die ich beobachtet habe und total großartig finde und auch tatsächlich beneide. Also der konstruktive Journalismus, der ist natürlich überhaupt gar kein Allheilmittel und nicht alles, was nicht konstruktiver Journalismus ist, ist dann automatisch destruktiver Journalismus. Das ist mal ganz klar. Der Journalismus, der klassische Journalismus, der ist schon leistungsfähig und der hat nach wie vor seine große, große Berechtigung. Die Frage ist auch nicht, es geht hier nicht um ein Ersetzen, sondern es geht tatsächlich um ein Erweitern, um ein vielleicht etwas weiter ausformulieren und vielleicht eine etwas breitere Perspektivenwahl, die man auf bestimmte Themen dann halt werfen kann. Ich denke schon, dass der konstruktive Journalismus ein Weg sein kann aus der Medienvertrauenskrise. Es ist ja auch interessant, dass auch Horgerup und die Kollegen, dass sich das alles entwickelt hat zu einer Zeit, wo so die Kritik an den Medien lauter wurde, was sie ja bis heute auch ist und geblieben ist. Das war auch für uns damals eine Motivation, uns etwas intensiver damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde auch, Vertrauenskrise sollte man genau durchleuchten und auch da mal versuchen, einen konstruktiven Blick drauf zu werfen. Denn es gibt keine Langzeitstudie, die zeigt, dass sich am Vertrauen den Medien gegenüber irgendetwas signifikant geändert hat. In den 80er Jahren mit der Erfindung des Privatfernsehens gab es tatsächlich einen großen Einbruch. Aber seit der Zeit ist es mehr oder weniger konstant gewesen, geblieben. Also lassen Sie sich da nicht großartig bange machen. Ich versuche das auch immer wieder. Wir hören natürlich viel, werden viel direkter angegangen. Aber rein quantitativ gibt es da keine signifikanten Unterschiede festzustellen in den letzten 10 Jahren. Warum ist denn der klassische Journalismus teilweise mangelhaft? Warum reicht er möglicherweise nicht mehr aus? Und warum ist er vielleicht sogar in Ansätzen auch gefährlich, wenn er bestimmten Prinzipien folgt, von denen man glaubt, das sind jetzt die allgemeingültigen Wahrheiten und das ist die Richtung, nach der es gefälligst hauptsächlich zu gehen hat. Es fallen ja bestimmte Dinge auf, wenn man sich mit Leuten unterhält. Und es gibt ja viele gezielte Umfragen. Man kann das aber auch selber ganz gut mal veranstalten. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mich mit Leuten unterhalte für Porträts und so weiter. Dann frage ich immer ein bisschen, wie sie so ihr Leben beurteilen und ihr Umfeld beurteilen. Und die Eindrücke, die ich da bekomme und Kollegen von uns auch, die decken sich mit Studien, die das Gleiche ergeben. Sobald der Mensch so seine Sicht beschreiben soll auf das eigene unmittelbare Lebensumfeld, das heißt zum Beispiel das Dorf oder das Viertel, das Stadtviertel, die Gemeinde, auch die Umgebung, der Landstrich, gerne auch mal das Bundesland, ne, Sachsen, mein Sachsen. Diese Bilder darauf sind meistens viel, viel, viel positiver, wenn man die Leute fragt, wie fühlt ihr euch hier, geht es euch gut hier gerade, als die Bilder, die sie dann reflektieren, wenn man sie fragt, wie beurteilt ihr die Situation in Deutschland oder in Europa oder kommen Sie mir nicht mit der Welt, weil ist ja alles schrecklich und nur noch Horror. Da gibt es also wirklich extreme Unterschiede und man fragt sich dann natürlich, warum. Und da gibt es jetzt keine eindeutigen Erkenntnisse darüber, aber es gibt zumindest sehr wahrscheinliche Erkenntnisse beziehungsweise Theorien darüber und die gehen davon aus, weil die meisten Menschen natürlich selten mehr als ihr eigenes Lebensumfeld mit ihren eigenen Sinnen wahrnehmen. Und wir kennen das alle von uns, wir trauen niemandem so sehr wie uns selber und schon gar nicht Menschen, die wir eigentlich gar nicht kennen und schon gar nicht zwingend unbedingt immer Medien. Denn das, was wir nicht sehen, das nehmen wir natürlich über Medien auf, also über Nachrichtenkanäle. Und das Problem ist, wurde ja eben, Sie haben es schon angedeutet, durch die Vorliebe vieler Medien für negative Schlagzeilen und Geschichten wird eine ausgewogene und damit letzten Endes auch eine repräsentative Berichterstattung, die wird verhindert. Und die Folge ist, dass die meisten Medien, auch die Sächsische Zeitung, sächsische.de, auch der MDR, letzten Endes damit ein ins Negative verzerrte Weltbild wiedergeben. Und das lässt sich auch in Zahlen zeigen. Die Mehrheit der Deutschen schätzt zum Beispiel den Zustand der Welt viel schlechter ein, als er tatsächlich ist, schätzt den Zustand des Landes, den Zustand der Demokratie schlechter ein, als sie tatsächlich ist. Das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt für sehr, sehr viele Länder. Und insofern, wenn wir daran arbeiten, uns aufs Negative zu konzentrieren, nach dem Motto only bad news is good news, dann verzerren wir das Weltbild und dann sind wir tatsächlich so etwas wie Lügenpresse. Gute Beispiele dafür, naheliegende Beispiele sind Ausländerkriminalität. Die Ausländerkriminalität wird immer höher eingeschätzt, als sie tatsächlich ist. Wir haben das selber in 2 Umfragen in den letzten 4 Jahren statistisch erfasst. Das war übrigens auch ein Beschluss, werden Sie vielleicht gehört haben, nach dem ersten Mal, wo wir gesehen haben, die ist um ein Vielfaches höher als die tatsächliche Kriminalität, haben wir ja als einziges Medium angefangen, immer die Herkunft von Tatverdächtigen zu nennen. Das heißt aber alle Herkünfte, also auch, da steht dann auch immer ein Mann aus Riesa oder ein Deutscher aus Riesa und das steht also gleichberechtigt nebeneinander. Unsere Hoffnung war, wenn man das tut und es den Leuten selber überlässt, sich ein Urteil zu bilden und werden die schon den tatsächlichen Verhältnissen auf die Spur kommen. Wir haben nachgefragt 2 Jahre später und mussten feststellen, dass unsere Hoffnung da leider ein bisschen vergebens ist. Wir überlegen gerade noch, wie wir damit umgehen, wie wir das präsentieren. Stichwort Islam. Es wird ja immer so behauptet, so 9/11 war eine Zäsur in dem Bild, dass Medien auf den Islam werfen. Ab da ist alles negativ gewesen. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Der Islam war immer schon, auch in Deutschland, war immer schon eher negativ konnotiert. Also klassischer Indikator sind ja immer die Spiegeltitel. Und die waren schon in den 80er, in den 90er Jahren immer wieder das Regime der Mullahs, die Kriminalität, die Zuwanderer. Und der 11. September, muss man sagen, fiel auf einen Boden, der von den Medien bestens vorbereitet worden ist. Das muss man selbstkritisch einfach mal zugeben. Die Skepsis dem Islam gegenüber. Sie kennen die Äußerung von Friedrich Merz, die er gestern getan hat. Was tut er denn jetzt so gegen rechtsextremistische Gefahren? Wir weisen einfach mehr, wir thematisieren mehr Clan-Kriminalität und so weiter. Also so kann man es natürlich auch machen, muss man aber vielleicht nicht. Die Folgen von dieser Art von Berichterstattung, dieser Konzentration aufs Negative, es gibt da auch wieder Studien und die weisen darauf hin, dass das wirklich direkt Stress, Zynismus, Passivität und Hoffnungslosigkeit hervorruft, beziehungsweise verstärkt diese Gefühle in den Menschen und vor allen Dingen Hilflosigkeit. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Diese Hilflosigkeit, die sich ausdrückt, hört man ja auch immer wieder. Das wird uns allen gleich gehen. Man kann ja eh nichts machen und an den Verhältnissen ändern. Die da oben machen ja eh, was sie wollen. Das führt natürlich letzten Endes dahin, dass so ein Journalismus, wenn man ihn weiter betreibt, ausschließlich, dass der die Tendenz hat und das Potenzial hat, den Glauben an die grundsätzlichen Funktionsfähigkeiten demokratischer Strukturen und demokratischer Instanzen zu untergraben. Siehe diese Themen Polizeinotstand, siehe das Thema Halle, siehe das Thema Thüringenwahl oder Hanau. Womit hat denn zum Beispiel ein einfacher Landtagsabgeordneter in Sachsen, der, sagen wir mal, irgendwo in der Lausitz ist? Was ist denn, was glauben Sie, was ist denn die größte Chance, die der hat, um mal richtig prominent in die Medien zu kommen? Sie arbeiten damit, Sie müssen das wissen. Wann porträtieren Sie die? Also ich kann Ihnen sagen, wann es bei uns so ist. Er hat natürlich die allergrößten Chancen, wenn er Mist baut. Wenn er irgendwie betrunken Auto fährt, wenn er irgendwas unterschlägt oder wenn er irgendeinem Verdacht ausgesetzt ist. Also wir reden über die Leute, die sich tatsächlich um das Land kümmern, um die Demokratie kümmern, die sich wirklich auch teilweise das Kreuz aufreißen, die Hinterbänkler, damit der Großteil der Abgeordneten hat eine Chance, in die Medien zu kommen, wenn sie Mist bauen. Aber nicht, wenn sie ihren Job gut machen oder einfach nur, wenn sie ihren Job aufopferungsvoll machen. Und davon gibt es ja nun jede Menge. Was kann denn der konstruktive Journalismus dagegen tun? Was ist das jetzt überhaupt, der konstruktive Journalismus? Kennen Sie die Leitfrage des konstruktiven Journalismus? Schon mal gehört? Noch keine. Also die Leitfrage des konstruktiven Journalismus ist, und was jetzt? Denn der konstruktive Journalismus versucht, eine zukunftsorientierte Perspektive einzunehmen. Das heißt, er sagt eben nicht nur, das und das läuft schief und daran liegt das oder fragt, woran liegt denn das, dass es schief läuft? Der fragt zusätzlich auch, was kann man denn tun? Also nach Plänen und Visionen für die Zukunft. Das interessiert auch sehr, sehr viele Leser und Zuschauer und Zuhörer, wie ich Ihnen gleich auch noch anhand unserer Unterlagen, unserer Erhebung belegen kann. Aber es wird nur relativ selten von Journalisten gestellt. es wird jetzt etwas mehr, aber die Tradition war, das ist sehr, sehr oft unterbelichtet geblieben. Er ist natürlich lösungsorientiert und das steckt ja in dem Wort des konstruktiven Journalismus drin. Es geht ihm nicht nur darum zu verstehen, welche Herausforderungen und Probleme sind zu bewältigen, sondern auch, wie können wir mögliche Ansätze zur Milderung, zur Lösung und zur Vermeidung von dem Problem diskutieren. Also mit anderen Worten, der fügt diesen Kernfragen, wer, was, wann, wo, warum, eine sechste hinzu, nämlich, wenn man so will, eine zweigeteilte, wie weiter. Es ist natürlich keine Meinungsmache oder PR für Einzellösungen. Es geht darum, vielmehr richtige und andere Fragen zu stellen und neue Perspektiven auszutesten, die wir mit unserer Berichterstattung einnehmen können. Also das heißt, es ist ein Schritt in Richtung möglicher Lösungen. Es gibt keine einfachen Rezepte dafür, aber es ist ja immerhin so, dass die Zivilgesellschaft und auch ganz viele kreative Köpfe mitten unter uns, die überall hier leben, die bringen eine Fülle von Versuchen, Ansätzen und Teillösungen von Problemen hervor. Es arbeiten viele Leute daran. Was kann man denn tun? Wie kann man unser Leben besser machen? Unser Umfeld, unser Dorf soll schöner werden, diese Geschichten. Und diese Ansätze, die kann man und sollte man im konstruktiven Journalismus erklären, diskutieren und vielleicht auch hinterfragen. Also klassisches Beispiel, Sie werden jetzt sagen, ist ein Lamer, aber das ist etwas, was wahnsinnig gut funktioniert. Wohnprojekte, Wohnen im Altern, Mehrgenerationenhäuser, Thema, das werde ich nachher noch etwas ausführlicher behandeln, Themen, die wirklich jeden Menschen betreffen, je älter er ist, und das ist natürlich für uns relevant, wir haben ja eine relativ alte Leserschaft, anders als bei sächsische.de, das geht bei 55 los und endet dann da, wo das Leben endet. Diese Menschen interessiert das wahnsinnig, aber es interessiert auch die Kindergeneration und die Enkelgeneration. Wie werden wir im Alter miteinander leben? Wie kann man es menschenwürdiger gestalten? Wie kann man es vielleicht auch günstiger und so ein bisschen gemeinschaftlicher gestalten? Der konstruktive Journalismus geht immer davon aus und betont es auch, dass die Zustände änderbar sind. Das heißt, dass er eigentlich im Grunde genommen Erkenntnisse der positiven Psychologie nutzt. Und das heißt, durch dieses pausenlose Aufzeigen von ausweglosen Situationen, in die Menschen immer mal wieder geraten, in den Massenmedien, wird dem Leser, dem Hörer und dem Zuschauer natürlich auch viel Antriebskraft genommen und er verfällt in einen Zustand, das lernt man dann in der Psychologie, die gelernte Hilflosigkeit, also die gepushte Hilflosigkeit, die bestätigte Hilflosigkeit. Der konstruktive Journalismus, der versucht das zu vermeiden, indem er eben persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen eben nicht so als unabdingbare Tatsachen, das ist dann einfach so, darstellt, die Probleme, sondern als temporäre, als änderbare Zustände. Da kann man etwas dran tun, wenn man denn etwas daran tun kann. Auch wenn in vielen Fällen guckt man natürlich und man sieht, okay, ich finde jetzt aber gerade mal gar keine Lösung. Hier liegt jetzt nicht auf dem Tisch, ich sehe jetzt nichts, hier ist jetzt niemand im Raum, der sagt, so und so ist es. Und man denkt, genau, goldene Topf gefunden. Das sind so Sachen, die findet man natürlich nicht immer sofort. Aber neue Perspektiven auf ein altes Problem bieten häufig zumindest Ansätze zu einer Lösung dar. Und wir kennen das alle von uns. Wir arbeiten jahrelang, wir haben vergleichbare Themen und natürlich kommt man da in eine gewisse Routine. Wir wissen, wie man Geschichten erzählen kann. Und wir wissen, so und so funktioniert das, damit sie funktionieren, auch in der Quote, auch bei der Zuschauerakzeptanz. Aber es ist immer wieder wichtig, wenn man konstruktiv arbeiten will, sich immer wieder rausnehmen, auf den Hintern setzen und sagen, was gibt's denn noch für andere Möglichkeiten? Vielleicht auch mal Kollegen aus ganz anderen Ressorts fragen, Nachrichtenleute fragen, Ratgeberleute, wie würdet ihr das machen? Zum Beispiel, das ist bei uns eigentlich etwas, was wir versuchen zu praktizieren. Und auch nochmal, um auf Sie einzugehen, die alten Vorurteile. Der konstruktive Journalismus ist kein positiver Journalismus. Er ist keine Schönfärberei. Der positive Journalismus, der berichtet über rein positive Ereignisse und Geschichten. Also das Ziel vom positiven Journalismus ist natürlich beim Empfänger positive Emotionen zu wecken. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Katze vom Baum gerettet oder Flüchtling trägt Hundewelpen durch halb Europa. Das sind natürlich alles positive, angenehme Geschichten, so ein bisschen Feel-Good-Journalismus. Aber das sind Einzelhelden, wenn man so will, und das sind Einzelereignisse mit einer sehr, sehr geringen gesellschaftlichen Relevanz und eben auch einer entsprechend geringen Wirkung. Hinzu kommt halt noch, dass Kernaufgaben vom Journalismus auf diese Art und Weise natürlich vernachlässigt werden. Ne? Also der Klassiker, die vierte Macht, Warnung vor potenziellen Gefahren, auf das Aufzeigen potenzieller Gefahren für die Gesellschaft, Verbreitung wichtiger, relevanter Informationen, um eine informierte Gesellschaft zu schaffen, das läuft natürlich durch den positiven Journalismus überhaupt nicht. Der konstruktive Journalismus hingegen, der erfüllt genau wie der klassische Journalismus die Kernaufgaben unserer Profession und er berichtet über Themen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und er ist dabei kritisch und investigativ zugleich. Mit anderen Worten, ihm fehlt nichts, was dem klassischen Journalismus, was der klassische Journalismus eigentlich verlangt. Die Zusammenhänge und die Hintergründe, die werden beleuchtet, mögliche Lösungen aber eben diskutiert und das Ziel ist es, der Gesellschaft zu ermöglichen, sich irgendwie auf den Weg in eine bessere Zukunft zu machen und überhaupt den Glauben auch an eine bessere Zukunft und auch an eine Gestaltbarkeit der Gegenwart und der Zukunft, den einfach zu bestätigen. Weil die gibt es ja, diese Gestaltbarkeit. Ich könnte ein kleines Beispiel noch nennen. Da gab es mal vor 3 Jahren einen Fall, da ging es um eine Kindertagesstätte, um eine Kita in Radebeul. Und die Kita hatte 2 Flüchtlingskinder. Die Flüchtlingskinder, die waren offenkundig schwer traumatisiert. Also wenn die spielten, dann immer nur puh, puh, puh und würgen und tot machen. Und es war ganz schwierig, an die heranzukommen. Also die anderen Kinder kamen damit nicht klar, die Erzieher auch nicht, waren völlig überfordert, weil sie natürlich keine Sonderausbildung gehabt haben. Da kann man jetzt natürlich das Klassische machen. Man fährt dahin, man guckt sich das an und sagt, das ist ein echtes Problem, darum müssen wir uns kümmern. Ist eine sinnvolle Perspektive, aber oftmals bleibt es bei diesem Problem. Und wenn man keine Lösung hat, worauf kommen dann die Menschen oft, worauf kommen auch wir Journalisten oft? Hier ist die Stadt gefordert, hier ist das Land gefordert. Aber da kann man zeigen, dass es anders geht. Und wir haben dann versucht, das hat ein bisschen gedauert, ist manchmal so beim konstruktiven Journalismus, wir haben versucht, ähnliche Fälle zu finden. Und wir haben Kitas gefunden, die die gleichen Probleme hatten. Und eine Kita darunter, die ist selber tätig geworden und in deren Elternschaft, Bekanntschaft, war eine Familientherapeutin, eine Traumatherapeutin. Und die hat sich darum gekümmert, die hat mit den Kindern gearbeitet. Die hat auch so das kleine ABC den Kita-Erzieherinnen beigebracht. Und siehe da, nach langer, intensiver Arbeit, es war also ein Langzeitprojekt, hat das wirklich dazu geführt, dass die Kinder gelernt haben, sich besser zu integrieren und die anderen Kinder Verständnis dafür zu haben. Und das ist der konstruktive Journalismus. Der zeigt einfach, hier gibt es irgendwelche Menschen, der sagt nicht, Leute, ihr müsst das und das machen, sondern der sagt, gibt es irgendwelche Menschen, die vergleichbare Probleme haben und die da vielleicht schon auf dem Weg zur Lösung sind oder daran arbeiten. Das ist eigentlich ein Grundprinzip davon. Jetzt würde ich Ihnen gerne erzählen, der konstruktive Journalismus in der Sächsischen Zeitung. Welche praktischen und welche empirischen Erfahrungen wir mit unseren Versuchen dabei gemacht haben bis jetzt. Also unser Sitz ist ja das schöne Dresden, also ne, the city formerly known as Elbflorenz, heute besser bekannt als Pegida Dresden, jedenfalls außerhalb von Sachsen. Hauptstadt der Bewegung und damit auch Hochburg der Lügenpresserufer, wenngleich sie jetzt auch ein bisschen leiser geworden sind inzwischen, weil sie einfach auch weniger geworden sind. Also Pegida und Co., das war jetzt zwar nicht der Anlass, der uns dazu bewogen hat, uns dem konstruktiven Journalismus an die Brust zu werfen, aber trotzdem hat natürlich dieser Boom und damit auch so diese Mainstreamisierung dieses Wortes Lügenpresse uns da zusätzlich motiviert und tatsächlich teilweise auch selbstkritischer gemacht. Ne? Also es war schon so, dass wir gesagt haben, okay, was könnte da dran sein? Wir haben auch Berichte gesehen, wo wir gesagt haben, das stimmt nicht, das trifft so einfach nicht zu. Und haben gemerkt, nicht nur bei uns, auch bei anderen Kollegen, da sind wirklich viele Dinge, die da ein bisschen gerade gerückt und wesentlich differenzierter betrachtet werden müssen. Und das stimmt ja, wir haben ja auch noch die Aufgabe und die schlechte Angewohnheit, uns als ein klassisches Nachrichtenmedium vor allem auf die schlechten Nachrichten zu stürzen. Das steckt dann einfach so ein bisschen so drin. Das Umfeld ist auch ein bisschen entsprechend. Und der Irrglaube, dass ausschließlich negative Abweichungen von der Normalität relevante Nachrichten sind, positive Abweichungen von der Normalität aber nicht, der steckt auch in uns immer noch drin. In dem einen mehr, in dem anderen weniger. Es ist ja auch so, wir haben da schnelle Reaktionen. Wenn wir etwas pushen, wenn wir etwas auf Facebook posten, dann haben wir natürlich da viele Reaktionen, viele Diskussionen. Das hat einfach was damit zu tun, dass so negative Nachrichten die appellieren an so ganz impulsive Bedürfnisse, die wir haben. Wir regen uns sofort auf. Oh, und dann kommt die Reaktion. Warum gibt es so viele negative Leserbriefe oder Zuschriften, viel mehr als positive? Weil die Reaktion ist etwas, an das ganz schnell appelliert werden kann. Und da baut sich Wut auf, Zorn, Unverständnis. Und man braucht Druck, um etwas loszulassen. Und dann kommt es zu diesen Reaktionen. Also jemand, der glücklich ist, der sagt ja nicht, hey, alles super, ich schreibe euch jetzt mal. Oder ganz selten, der braucht kein Ventil. Also wenn ich glücklich bin, kann ich sagen, oh, herrlich, herrliches Gefühl. Wenn ich wütend bin, ich muss damit jetzt irgendwo hin. Ne? Das ist so ein Unterschied. Es gibt aber auch noch etwas, was nicht so schnell evaluierbar ist und spürbar ist. Und das sind die Sehnsuchtsbedürfnisse, die Menschen haben. Nämlich wirklich die nach einem schönen Leben, nach einem friedlichen Miteinander. Diese Reaktionen, an die kommt man aber auch ran. Auch wenn man sie nicht sofort, so schnell in Quote und in Zuschriften merkt. Es gibt ja Ressorts, klar, bei uns ähnlich so wie bei all Ihnen hier, deren Charakter es konstruktiven Geschichten eigentlich per se schwer macht. Allen voran natürlich der Politikteil, der News-Teil und diverse Untersuchungen zeigen auch, je größer der Nachrichtenfokus einer Redaktion, je größer die Gebundenheit an aktuelle News, desto größer ist auch der Anteil an Bad News. Und je kleiner der ist, etwa Ratgeberredaktionen, auch Lokalredaktionen viel, desto größer ist der Anteil an Good News. Desto eher eignen sie sich auch für als Spielwiese für konstruktiven Journalismus. Aber selbst wenn das schwer scheint und wohl auch schwer ist, also auch im großen Fokus, auch in der Politik, ist konstruktiver Journalismus sehr wohl möglich. Und er ist auch gerade da, ist er natürlich besonders nötig. Denn wenn ein großer Teil oder sogar der größte Teil unserer Berichte negative Inhalte transportiert, dann haben wir natürlich wirklich ein Wahrnehmungsproblem, weil eben, wenn wir unsere eigene Welt angucken, weil unsere Welt und die Welt der meisten Leser und Zuhörer und Zuschauer eben nicht nur überwiegend aus Negativen besteht, weil ihre und unsere Realität eben auch unendlich viele schöne, positive, inspirierende und ermutigende Seiten hat. Und die kommen einfach zu kurz beim klassischen Journalismus, wenn man nur auf ihn setzt. Wie sind wir jetzt dieses Problem angegangen? Also die Anfänge, die lagen sehr weit von Pegida. Das war im Jahr 2012. Damals haben wir so reflexhaft, so fast so instinktiv, haben wir so selber so ein Unbehagen so gespürt beim Blick auf den Tenor unserer Berichterstattung. Wenn man die zusammenfasst, war es im Grunde genommen eine einzige Aufforderung zum Auswandern oder zum kollektiven Selbstmord, weil die meisten Dinge einfach schlecht dargestellt wurden. Also Bad News über alles und deswegen haben wir das Projekt Good News damals gestartet und wir haben versucht, mehr positive, das heißt also gute Nachrichten zu bringen. Und das ging leider in jeder Hinsicht komplett nach hinten los. Das war intern überhaupt nicht zu vermitteln, auch aus den Gründen, die Sie eben erwähnt haben. Schönfärberei wurde gesagt und gerufen, das Projekt bekam nie genug Rückhalt und es funktionierte auch extern nur sehr, sehr mäßig, weil Nachrichten, die einfach nur gut sind, die verpuffen, die hinterlassen keinen positiven Eindruck und keine Wirkung, wie ich es eben gesagt habe. Wir haben im Gegenteil daher bei besonders kritischen Lesern eher den Eindruck einer unkritischen Berichterstattung erweckt. Aber wir haben da eben nicht diese Idee, die grundsätzlich haben wir nicht aus dem Kopf gelassen. Wir haben sie da mal, weil wir auch ein bisschen gefrustet waren und gesagt haben, ach, war alles umsonst, weil das war schon auch mühsam. Aber wir haben auf die wieder zurückgegriffen und das war eben im Zuge von Pegida. Das war eben im Zuge Herbst 14, 15 dann diese Entwicklung dieser Jahre. Da haben wir uns nochmal darauf besonnen und dabei stießen wir dann auf die Idee des konstruktiven Journalismus. Das war die Zeit, wo Ulrich Haugerup auch sehr, sehr bekannt wurde mit seinem Buch. Und das war ja nicht nur irgendein Buch. Es haben sich ja wahnsinnig viele Journalisten gesagt, ah ja, stimmt, endlich. Das war wie so ein Erweckungserlebnis für viele Leute. Also der konstruktive Journalismus war damals so das Next Big Thing. Und das erschien uns damals als gute Chance, das nochmal zu versuchen und es besser zu machen. Und der Versuch, das besser zu machen, der führte zu einer Sonderausgabe der Sächsischen Zeitung. So, das war diese Ausgabe. Das war am 29. November 2016 und der Leitartikel hier und die Grafik, die schildert die Prinzipien des konstruktiven Journalismus und erklärt, warum wir uns jetzt dieser Form des Journalismus künftig mehr widmen wollen. Auch da mussten wir schon sehr auf die Formulierung achten, weil bei älter gedienten Kolleginnen und Kollegen kam dann oft, ach, das ist ja so wie früher. Wir werden uns in Zukunft noch mehr Mühe geben, unseren Plan zu erfüllen und noch mehr anstrengen. Ne? Also man musste da, es war im Grunde genommen, also wir sind mit unseren Worten und Formulierungen wir sind auf Eiern getanzt. Und man musste da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Vermittlung dieser Prinzipien ist auch eine ganz, ganz heikle Geschichte. Also über diese gesamte Ausgabe, die Sie hier sehen, haben wir so Texte mit konstruktiver und lösungsorientierter Ausrichtung verteilt. Und wie Sie sehen, malen wir natürlich in der Grafik oben das Verhältnis von schlechten zu guten Nachrichten ein bisschen sehr schwarz beziehungsweise ein bisschen sehr pink. Aber genauso viel empfinden halt sehr, sehr viele Leser, Zuschauer und Zuhörer dieses Verhältnis von guten und schlechten Nachrichten nun mal. Selbst wenn es so schlecht nicht ist, aber wir lernen ja auch in den letzten Jahren immer wieder dazu, ich auch, man kann Eindrücke, die auf schlechten Gedanken, Sorgen, Ängsten beruhen, da kann man zwar sagen, die treffen aber nicht die Realität. Aber trotzdem sind auch diese Gefühle und diese Eindrücke sind Fakten, mit denen man umgehen muss und mit denen auch wir umgehen müssen. Es nützt nichts zu sagen, stimmt doch gar nicht. Es nützt nur was zu sagen, okay, wir nehmen das mal mit auf und berücksichtigen uns das bei unserer Perspektive. Also schon am nächsten Tag ging es weiter mit Leserbriefen zu unserer Aktion und am Ende waren das weit über 100 und über 90% davon wohlwollend bis begeistert. Mehrere Leser, die drohten mit unserem Lob zugleich an, jetzt werden wir euch aber mal genau im Auge behalten, wie ihr das macht. Und das haben wir natürlich gern gehört, weil gesteigerte Leseraufmerksamkeit ist natürlich prima. Es gab sogar einen sehr bemerkenswerten Fall eines Unternehmers aus Meißen, der ein paar Tage vorher sich beschwert hat über die Berichterstattung und gesagt hat, ich kündige mein Abo. Und der hatte 5 Abos in seinem Betrieb. Und dann ist der Regionalleiter zu ihm gefahren, hat gesagt, können wir darüber nochmal reden. Die hatten sich verabredet und mit der Kündigung, was hat Ihnen genau nicht gefallen? Der kam aber gar nicht zu Wort, weil der Unternehmer gesagt hat, nee, hat sich erledigt. Und dann hat er diese Ausgabe auf den Tisch gelegt und hat gesagt, und genau deswegen kündige ich die Zeitung jetzt nicht. Und es ist auch wirklich wichtig, bei allem, werde ich vielleicht nachher, wenn die Zeit da ist, auch nochmal zukommen, bei allem, was man macht, immer wieder erwähnen, auch bei Teasern, bei Anmoderationen, hier noch ein Beispiel vom konstruktiven Journalismus und Sie kennen ja unser Prinzip, nicht einfach nur so reinsetzen. Am Anfang muss man das wirklich etablieren, wenn man möchte, dass das auch in der Zuschauerwahrnehmung sich irgendwie festhakt. Es gibt ein erstes konkretes Ergebnis des konstruktiven Journalismus, was sich schon im Vorfeld herauskristallisierte und auch damit muss man natürlich immer rechnen. Ärger in der Redaktion. Aus den eben genannten Gründen, Schönfärberei, Positivismus, was soll das denn jetzt? Verfälschung der Realität hatten wir doch, kannten wir doch, kennen wir doch alles von früher. Das konnten wir dann relativ leicht ausräumen. Aber einige Kollegen haben nicht zu Unrecht eingewandt, auch konstruktiver Journalismus ist natürlich zugleich auch konstruierter Journalismus. Und das ist nicht ganz falsch, aber umso sorgfältiger versuchen wir damit umzugehen. Der konstruktive Journalismus, der darf natürlich gewollt wirken. Schließlich wollen wir etwas erreichen. Wir wollen, dass das auffällt, diese Art und Weise der Berichterstattung, der Perspektive. Aber er darf halt weder gekünstelt noch aufgesetzt oder an den Haaren herbeigezogen wirken. Und gut, wir haben dann noch hier ein Logo, haben wir eingeführt. Logos sind ja mal total unbeliebt, ne? Bei uns auch. Wir haben es trotzdem gemacht. Das hatte zunächst die Funktion, oder es folgte der Absicht, was ich eben erzählt habe, wir wollen, dass das wahrgenommen wird. Wir machen hier gerade etwas Besonderes. Es war aber, wie sich dann rausstellte, auch extrem wichtig zur inneren Disziplinierung. Denn immer wieder standen wir dann im Newsroom nachmittags und sahen uns eine Ausgabe an, der Sächsischen Zeitung für morgen. Und wir haben gedacht, Moment mal, wo können wir jetzt, wir haben versucht, 2 bis 4 Texte so zu labeln täglich. Und da mussten wir aber feststellen, wir können keinen einzigen Text labeln. Kein einziger Text in dieser Zeitung verfolgt einen konstruktiven Ansatz. Ich bin da immer sehr radikal gewesen, habe gesagt, ich finde, so eine Ausgabe darf niemals raus, weil wenn wir auf 24 oder 28 Seiten nichts hat, wo man sagt, hier gehen Leute Probleme an, hier geschieht etwas Gutes, hier wird etwas geleistet, was wirklich auch was Tolles ist. Ja, was ist denn das dann für eine, was ist denn das dann für ein Blick auf die Realität, was wir damit abgeben? Aber ich war da natürlich zu radikal und ich bin noch nicht der Chefredakteur, deswegen kamen diese Ausgaben dann trotzdem. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen das eigentlich mehr für uns selbst. Und es hat dann mit der Zeit auch immer besser funktioniert mit dieser Selbstdisziplinierung, flankiert aber auch von anderen Maßnahmen. Und das waren zum Beispiel Maßnahmen, und das hat der Chefredakteur dann selber vorgenommen, in die Lokalredaktionen gegangen, da wo im Grunde genommen der konstruktive Journalismus eigentlich immer schon am ehesten zu Hause war, ohne dass man damals wusste, dass man so etwas konstruktiver Journalismus nennen kann. Und es gab halt Workshops. In diesen Workshops wurde die Skepsis ausgeräumt, die waren sehr praxisorientiert. Die haben im Grunde genommen dazu geführt, Ich habe nur bei einem mitgemacht, das ist schon lange her, und wenn die anderen auch so waren, dann kann ich verstehen, was dabei rausgekommen ist. Also nahezu sämtliche Skeptiker haben sich danach echt in Fans des konstruktiven Journalismus verwandelt. Und es braucht natürlich noch einen nächsten Schritt, den werden wir jetzt angehen, der ist schon zweimal verschoben worden, weil wir jetzt die große Online-Umstellung hatten vor einem Jahr. Und sobald diese Umstellung von uns auf die Online-First-Strategie im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein wird, werden wir uns schon parallel dazu, fangen wir an, werden wir uns mit einer anderen Maßnahme noch beschäftigen, nämlich so die Ernennung einiger Kollegen und Kolleginnen zu Konstruktivisten. Das heißt also, dass man in den einzelnen Ressorts jemanden hat, der auch im täglichen Stress immer einen Blick darauf hat, welche Perspektiven wenden wir an. Können wir vielleicht bestimmte Dinge jetzt mal nicht nach Schema F, wie wir es seit 30 Jahren machen oder 20 tun, sondern sollen wir es vielleicht wirklich nochmal anders versuchen. Das ist schon ein paar Mal gemacht worden. NDR Info hat das mal gemacht. Die sind wieder davon abgerückt, weil die hatten dann das Problem, dass viele andere Kollegen gesagt haben, okay, jetzt haben wir unsere Konstruktivisten, da müssen wir uns ja nicht mehr darum kümmern, die machen das ja schon. Ne? Wir würden das aber trotzdem auf diese Art und Weise versuchen, einfach auch, weil wir denken, es kommt immer auf die Art und Weise dran, wie man damit umgeht und auch wie die Konstruktivisten dann mit den Kollegen umgehen. Ne? Welche Berichte sind denn jetzt konstruktiv? Das sind jetzt wirklich unsere eigenen Prinzipien. Was ist denn ein konstruktiver Text? Erstmal rein statistisch gesehen. Das ist natürlich nicht immer leicht zu bestimmen. Und wir haben auch immer wieder so unsere Kriterien diskutiert. Es gibt so ein Kriterium, was zum Beispiel damals das Logo bekommen hat. 80% Problemschilderung, Zustandsschilderung und 20% Lösung. Das ist tatsächlich auch konstruktiv. Sobald man im Ende die Möglichkeit einer Lösung andeutet oder dass daran gearbeitet wird, ist das schon konstruktiver Journalismus? Das andere ist natürlich das Optimum. Das heißt, wir haben 20% Problem und 80% Lösung. Das ist dann positiver, also konstruktiver Journalismus, der aber auch wirklich eine eindeutig positive Konnotation hat. Das ist im Grunde genommen so das wirksamste und auch tatsächlich auch das beliebste Genre bei uns. Es gibt ein Solutions-Journal, also Solutions-Journalism ist ein anderes Wort eigentlich für konstruktiver Journalismus. Nur ein bisschen präziser, weil er eben sagt Solutions, ne? Also es geht um lösungsorientierten Journalismus. Ne? Mir gefällt das besser, Lösungsjournalismus, klingt aber im Deutschen immer so ein bisschen doof. Ne? Oder sagen wir mal holprig. Dieses Solutions-Journal sieht das etwas enger und die empfehlen maximal ein Drittel Problemdarstellung und zwei Drittel Lösung. Das ist dann konstruktiver Journalismus. Wie wichtig und wie bestürzend einfach das manchmal ist, eine konstruktive Perspektive einzunehmen, da waren wir selber manchmal überrascht davon. Und da war aber auch unser Chefredakteur da, der uns da ein bisschen so auf diese Drehs gebracht hat. Würde ich mal so an zwei Beispielen nur kurz erwähnen. Berichterstattung nach der Bundestagswahl 2017. Alles ist natürlich von den Kollegen, auch der Mitteldeutsche Rundfunk, dorthin gegangen, wo die Zahlen der AfD am stärksten waren, nämlich nach Dorf Chemnitz und solchen Orten. Wir waren mental schon auf dem Weg dahin, da hat dann aber der Chefredakteur gesagt, hier geblieben. Wir nehmen jetzt das Gleiche, den gleichen Zustand, das gleiche Problem, für viele Leute ist es das natürlich, und versuchen da mal eine andere Perspektive drauf zu werfen. Und zwar, wir gehen jetzt genau in den Ort, wo am wenigsten Menschen AfD gewählt haben. Und dann waren wir irgendwo in der Ecke von Herrnhut. Und es war einfach spitze, was man da draus finden könnte. Es war ein funktionierender Ort, funktionierendes Gemeinwesen. Ein Bürgermeister, der sich krumm gemacht hat. Auch noch so ein bisschen so katholisch-gläubige Gegend, ne, irgendwo bei Herrnhut. Da spielt dann auch noch die Gemeinde und der aktive Pfarrer eine Rolle. Und plötzlich sah man, okay, also wenn diese und jene Voraussetzung gegeben ist in der Stimmung vor Ort, dann trägt das offenbar zu einem funktionierenden Gemeinwesen da, was weniger anfällig ist für Trotz, für Wut, für Zorn, für Enttäuschung und für Ängste. Kann man ja eigentlich alles mal machen. Dann das beliebte Thema, die Lausitz, die strukturschwachen Regionen, der Frauenschwund ist ja der Klassiker. Ne? Also die Frauen gehen alle weg und die Männer werden frustriert und wählen deswegen AfD. Ist natürlich in dieser Einfachheit Blödsinn, aber wird ja immer wieder berichtet, da sind zu wenig Frauen, die gehen alle weg. Was ja auch stimmt. Wir haben darüber berichtet auf einer Seite 3, aber wir haben nicht gesagt, so scheiße ist das hier, die Frauen gehen alle weg und die gehen deswegen und deswegen weg, sondern wir haben mit Frauen gesprochen, die da geblieben sind. Wir haben gefragt, warum seid ihr denn hier geblieben, warum bleibt ihr trotzdem hier? Und auch mit Rückkehrerinnen gesprochen. Ne? was habt ihr woanders gesucht und nicht gefunden und warum seid ihr jetzt trotzdem wieder hierher gekommen? Und plötzlich hatte man das gleiche Phänomen, das gleiche Problem, aber eine positive, das heißt eine konstruktive Perspektive auf dieses Problem. Und das war nicht ganz einfach, aber man braucht immer mal wieder so Anregungen, auch bei uns durch den Chefredakteur und einige Kollegen, die sagen, versuch's doch mal anders. Weil natürlich handeln wir oft reflexhaft. Da ist das Problem, ach, das machen wir so und so. Und es ist wichtig, zurücknehmen, zurückgenommen werden, fragen, kann man es auch anders angehen? Aber die konstruktive Perspektive, die ist es nicht allein. Also selbst Themen, die danach schreien, die gehen mitunter nach hinten los. Da würde ich gleich dann noch ein bisschen mehr erzählen, aber vielleicht jetzt schon mal so viel. Also Porträts von Unternehmen, die Produkte aus recycelten Stoffen herstellen und damit Ressourcen schonen, sind absolut keine Publikumsburner. Und auch nicht der Mann, der nach einer aussichtslos scheinenden Rückenfraktur, der vorher Läufer war, Marathonläufer, sich über Jahre hinweg dagegen ankämpft und gegen alle Vorhersagen und Prognosen schafft er es wirklich und dann läuft er barfuß von Sylt bis auf den Eubin. Also wo jemand wirklich was tut, ein Problem anpackt, den Kopf nicht hängen lässt, was Tolles hinkriegt, funktioniert nicht. Warum nicht? Wenn Sie bei meinen folgenden Ausführungen jetzt vielleicht ein bisschen Langeweile befällt oder wen jetzt ein bisschen Langeweile befällt, können Sie sich gerne mal überlegen, woran könnte das denn liegen, dass solche Themen einfach nicht funktionieren? Was bringt denn jetzt konstruktiver Journalismus wirklich? Das ist ja nichts weniger als die Gretchenfrage, weil warum soll man das alles machen, wenn es nicht wirkt? Erfüllt ja auch die Hoffnung, die man in den konstruktiven Journalismus setzt. Das ist ehrlich gesagt noch immer nicht leicht und nicht eindeutig zu beantworten, weil es erstens immer noch sehr wenige Wirkungsstudien gibt, es ist ja noch ein relativ junges Phänomen, die sich dann auch zweitens teilweise noch widersprechen, weil sie unterschiedliche Interessen, Methoden und Fragen folgen. Solange das nicht die Parameter nicht vereinheitlicht sind, ist ungefähr so wie, was ist Rechtsextremismus bei den Studien, den Extremismusstudien, solange die Frageparameter nicht einheitlich sind, kommt man zu Ergebnissen, die man nicht vergleichen kann. Und weil sie auf sehr unterschiedlichen Panels auch basieren, weil es unterschiedliche Untersuchungsgruppen gibt. Die erste mir bekannte empirische Analyse, die erfolgte 2014 in den USA. Das war das Engaging News Project. Und da wurden 1500 Mediennutzer online befragt. Nach den Ergebnissen empfinden die Befragten den konstruktiven Journalismus zwar als informativer und er erzeugt auch mehr Wissen, mehr Interesse und mehr potenzielles Engagement für das jeweilige Thema. Aber es gibt eine zweite Untersuchung, die das gleich wieder in Frage stellt. Das war nämlich dann ein Jahr später, 2015, das war Karen McIntyre von der University of North Carolina. Die hat über das Thema promoviert und hat 164 Mediennutzer gründlicher online befragt. Und das Resultat war, der lösungsorientierte Journalismus führt zwar dazu, dass sich die User danach besser fühlen, das heißt positiver gestimmt sind, aber es ließ sich keinen Einfluss auf das soziale Verhalten feststellen. Also er schien einfach nach innen zu wirken, aber eben nicht nach außen auf das Verhalten auch. Dann hat jetzt vor 3 Jahren die Universität Eichstätt-Ingolstadt 130 Erwachsene befragt. Und den Ergebnissen zufolge kann der konstruktive Journalismus ja einer negativen Weltsicht entgegenwirken, allerdings eher auf emotionaler als auf rationaler Ebene. Es ließ sich nämlich kein größeres Interesse danach an diesen jeweiligen Themen feststellen und ebenso wenig ein gestiegenes bürgerschaftliches Engagement. War also auch eine Langzeitstudie. Aber es war eine größere Bereitschaft feststellbar, sich überhaupt für dieses Thema zu interessieren, sich darüber auszutauschen mit anderen Leuten. Und sie erkennen, die User haben, die erkennen das an, die erkennen, dass ein Medium sich darum kümmert und die erkennen dieses Kümmern alleine auch an. Und das alleine ist ja schon mal ein Pfund, mit dem sich dann tatsächlich arbeiten lässt, eben weil es auch eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Also wahrscheinlich hat der konstruktive Journalismus sehr wohl positive Effekte auf die Bindung der Menschen zum jeweiligen Medium. Das legen übrigens auch von Ulrik Horgerup noch initiierte Untersuchungen des dänischen Rundfunks nahe. Und da gibt es noch ein französisches Netzwerk, Reporter d'Espoir heißen die, und die haben Nutzer von TV-Sendern befragt und fast doppelt so viele Zuschauer fühlten sich durch den Lösungsjournalismus besser informiert als durch Problemjournalismus und fast doppelt so viele wollten noch mehr über das Thema wissen und doppelt so viele wollten sich darüber austauschen und ein Drittel mehr Lösungs- als Problemzuschauer würden sich irgendwie auch an Lösungen beteiligen. Aber Sie sehen heterogene Ergebnisse. Es gibt eine Grundtendenz, die sagt, ja, es bringt etwas. Also das ist zweifellos. Nur was genau es bringt, das ist tatsächlich noch ein bisschen umstritten. Deswegen haben wir uns selber daran gemacht, mal zu untersuchen, ob etwas bei uns wirkt und wie das bei uns wirkt. Wir haben über 1400 Texte bei uns mit diesem Logo gut zu wissen gelabelt. Und über deren Wirkung müssen wir nicht nur Mutmaßungen anstellen, weil wir haben ein eigenes Tool. Seit mehreren Jahren befragen wir jährlich täglich bis zu 160 Abonnenten. Wir messen deren Leseverhalten. Inzwischen gibt es eine App auf dem Handy. Die liegen also da, lesen die Zeitung und guckt, man kann sehen, was wird gelesen, wo wird dabei Lesewert, nennen wir das. Wo wird ausgestiegen bei den Texten, was interessiert diese Leser. Und wir haben mit diesem digitalen, also man kann auch den Blickwert feststellen, ne? Also das ist dann für Print halt sehr, sehr interessant. Wir haben 3 Monate lang, haben wir für den Mantel und für die Lokalredaktion Dresden, so als typischer urbaner Raum, und für Großenhain als typischer ländlicher Raum, Großenhain und Umgebung, haben wir zusätzliche Daten erhoben. Das heißt, 11.400 Texte wurden ausgewertet, 270 davon trugen dieses Logo gut zu wissen. Und das Resultat war, dass die Texte, die wir mit gut zu wissen gelabelt haben, hatten in allen Ausgaben teils signifikant höhere Lesewerte. Am stärksten in Großenhain, aber selbst Mantel und Dresden, also das typische urbane großstädtische Lesepublikum, gab es da tatsächlich Ausschläge. Die Werte waren um ein Drittel erhöht und in Großenhain um fast die Hälfte. Das hat uns am meisten erstaunt. Was wir feststellen konnten, ist auch, dass wir mit konstruktivem Journalismus in besonderem Maße die weibliche Leserschaft erreichen und dass konstruktiver Journalismus vor allen Dingen Menschen mit höheren Schulabschlüssen verstärkt anspricht. Also wir erreichen da sozusagen so einen Cosmopolitan-Effekt oder, um in meinem eigenen Konzern zu bleiben, einen Brigitte-Woman-Effekt. Wir wollten aber auch wissen, was die Leser konkret zu unserer Aktion sagen. Und deshalb haben wir zusammen mit der TU Dresden, mit Professor Hagen, mit den Kommunikationswissenschaftlern Anfang November 2017, also vor gut 2 Jahren, genau ein Jahr nach Beginn unseres Projektes gut zu wissen, eine Umfrage unter unseren Abonnenten durchgeführt. Und wir wollten erstmal einen Eindruck davon bekommen, welche Wünsche und Erwartungshaltung haben denn die Leser mit Blick auf den konstruktiven Journalismus an die Medien so allgemein. Und da haben wir jetzt grundsätzlich erstmal gefragt, wünschen Sie mehr positive Berichte? Und man konnte, wie Sie sehen, von 1 bis 5 konnte man ankreuzen, möchte ich viel mehr lesen, bis 5, ich möchte ich viel weniger lesen. Und demnach wünscht sich knapp die Hälfte viel mehr oder mehr positive Berichte. Das geht jetzt nur um positive Stimmung, nicht um konstruktiv. Und dann gab es noch die etwas tiefergehende Frage, wie wichtig ist es Ihnen denn, dass nicht nur über Probleme berichtet wird, sondern auch Lösungsvorschläge gemacht werden? Hat halt knapp die Hälfte beantwortet, sehr wichtig und ein weiteres gutes Drittel wichtig. Zusammengefasst lässt sich sagen, das Bedürfnis unserer Leser nach einem konstruktiven Journalismus ist sehr hoch. Und da haben wir schon ein bisschen abgezogen, dass das natürlich in gewisser Hinsicht eine Suggestivfrage ist. Und damit muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Wir haben dann natürlich wissen wollen, nehmen die Leser unser Projekt des konstruktiven Journalismus überhaupt wahr? Und registrieren sie dieses Logo gut zu wissen? Und das war die Antwort, die ich eben schon angedeutet habe. Gerade mal die Hälfte der Befragten, gerade bei der Hälfte fällt das auf, dass wir ein Logo einsetzen und Texte extra damit kennzeichnen. Das gilt auch für besondere Anmoderationen übrigens. Man nimmt das in der Regel, wenn der Bericht stark ist, die Anmoderation im Nachhinein im Gedächtnis verankert, die sich tatsächlich natürlich eher weniger. Also uns überzeugte das auch nicht, dass man sagt, okay, Logos werden eh weniger wahrgenommen, trotzdem ist es wichtig auch für uns, aber wir haben daraufhin das Logo gekillt, weil wir gesagt haben, inzwischen kriegen wir das mit dem konstruktiven Journalismus in den Augen unserer Leser offenbar auch ohne Logo-Alarm hin. Denn auf die Frage an die Abonnenten, ob in ihrer Wahrnehmung die positiven oder die negativen Inhalte in der SZ überwiegen, da haben 57% geantwortet, dass sie das Verhältnis für ausgewogen halten, was wir ja eigentlich optimal finden. Aber für uns erstaunliche 36% finden, dass positiv überwiegt, leicht oder stark. Also der übliche Vorwurf der Schwarzmalerei an die Medien blieb bei diesen Lesern von uns offenbar nicht hängen. Wir wissen nicht, ob das repräsentativ ist. Wir können es halt nur an unseren Abonnenten Aber das ist ja eigentlich unsere Hauptzielgruppe und die wichtigste Zielgruppe. Wir können es nur daran festmachen. Und der letzte und der vielleicht wichtigste Punkt für uns, der betrifft die Aussage, die SZ stellt Lösungsansätze für Probleme dar. Und über 37% sagten da teils, was ja okay wäre, aber fast 40% stimmten der Aussage zu und sogar weitere 13% sagten voll und ganz. Also daraus ergibt sich erstens bei aller Vorsicht, wir kommen offenbar dem Wunsch eines großen Teils unserer Leser nach positiven Inhalten in angemessenem bis hohem Maße entgegen, ohne es damit zu übertreiben, also ohne dass wir als Schönfärber wahrgenommen werden. Zweitens bestätigen diese Ergebnisse uns, dass wir dem Bedürfnis nach einem konstruktiven, lösungsorientierten Journalismus ebenfalls offenbar irgendwie entsprechen, zumindest teilweise. Also kurz, dass wir offenbar auf dem richtigen Weg sind und dass wir diesen Weg auch weitergehen wollen. Also wir haben also festgestellt, zusammengefasst, dass der konstruktive Journalismus uns mehr Aufmerksamkeit bringt, vor allem bei Frauen und Lesern mit hohem Bildungsabschluss, dass wir ein positives Leserfeedback haben, überwiegend positives Kollegenfeedback inzwischen, dass wir feststellen können, dass wir unsere journalistische Perspektive erweitert haben, obwohl wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Es ist ein permanenter Erinnerungsprozess. Man darf es nicht vergessen. Es muss immer wieder, muss jemand also das Männele machen, was aufspringt oder das Weibele und sagt, lasst uns da vielleicht mal anders drauf gucken auf dieses Thema. Auch wenn wir wissen, wie wir das knacken können und wie wir damit eine super Geschichte machen können. Aber vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten. Er führt offenbar auch zu einem adäquateren Bild der Realität. Weil das empfinde ich als die Hauptaufgabe des Journalismus, als eine der Hauptaufgaben des Journalismus, ein adäquates Bild der Realität. Und kein ins Negative, natürlich auch nicht ins Positive, aber kein irgendwie verzerrtes Verhältnis Bild der Realität darzustellen. Also wir haben natürlich das Problem und das wird Ihnen ganz genauso gehen. Wir stellen jetzt um sächsische.de online first und wir merken immer wieder, dass wir Themen anders labeln, anders ankündigen auch. Und auch das macht natürlich das Image aus. Nicht nur der Inhalt in der Zeitung, kennen wir es. Man liest dann zwar die Überschriften, aber man kann auch dann den Text angucken. Wenn ich jetzt aber scrolle online, ne, auf unserem Mobile, also 80% unserer Online-User gehen natürlich über Mobile da rein und nicht über Desktop oder so etwas, dann scrollt man und man sieht die Titel und die Teaser. Und wir stellen fest, das ist eigentlich katastrophal für den konstruktiven Journalismus. Und wir müssen uns wirklich trauen, da auch immer wieder dazwischen andere Wege zu gehen, andere Überschriften. Also ich bin zum Beispiel auch noch jemand, der sehr, sehr stark auf zackige, zünftige Überschriften setzt, auf irgendwelche starken Worte. Ich habe auch manchmal, wenn ich Blattdienst habe bei uns, wenn ich da mit Kollegen rede, die hebeln Texte dann rein und haben da ihre Überschriften und ich sage, warum soll ich denn den Text da lesen? Das sind irgendwie schwache Worte, das ist so beliebig und so weiter, mach's doch mal so und so. Ich bin da auch manchmal etwas zu forsch, muss mich da immer wieder zurückreißen, weil das ist natürlich auch kontraproduktiv und vor allen Dingen diese Forschheit, die ich dann in den Tag lege, bin ja auch noch gelernter Printer, wirkt sich online dann so aus, dass du von konstruktiven Ansätzen kaum etwas siehst in den Titeln und den Teasern. Muss man wirklich höllisch genau darauf achten. Das wären im Grunde genommen diese Erkenntnisse, die ich Ihnen hier zunächst präsentieren kann. Und was aber aller Wahrscheinlichkeit nach für uns zutrifft, für den konstruktiven Journalismus und die Ergebnisse, die empirisch und evaluierbar sind bis jetzt, was für den gilt, ist eben nicht nur only bad news are good news, sondern good news sind eben auch good news. Und sie funktionieren, wenn man sie vernünftig anbringt. Ich würde jetzt die verbleibende Zeit nutzen, noch ganz kurz, wenn Sie mögen, ein paar praktische Hinweise zu geben. Das ist eigentlich immer der Teil eines eigenen Seminars. Kennen Sie Formate des konstruktiven Journalismus in irgendwelchen Medien? Printmedien, Zeitung, Radio, haben Sie da irgendwas schon mal gesehen, wie das gemacht wird oder versucht wird? Sie kennen vielleicht, früher war alles besser? Die Zeit hat eine ähnliche Rubrik. Es gibt immer wieder auch in Regionalmedien, gibt es so Aktionen, dass man sagt, wir machen heute mal eine Zeitung nur mit guten Nachrichten oder wir machen heute mal ein Wochenendmagazin nur mit konstruktiven Beiträgen. Das ist alles sehr gut gemeint, es bringt aber überhaupt nichts. Sobald man das ghettoisiert, auch im Spiegel, wirkt es nicht in die Breite. Wenn man dieses Prinzip verwirklichen will, muss man versuchen, das ist natürlich viel, viel schwerer, das insgesamt in die Arbeit zu integrieren, also zum festen Bestandteil der redaktionellen Arbeit zu machen. Anders geht das leider nicht, weil sobald man das ghettoisiert, verpufft es, dann isoliert man es damit und dann isoliert man leider auch die Wirkung. Wenngleich es total wichtig ist, was ich eben sagte, man muss den Lesern, den Usern, den Zuschauern, den Hörern, sollte man immer wieder sagen, jetzt haben wir mal wieder einen Beitrag, den wir nach diesen Prinzipien machen. Sie kennen ja vielleicht unsere Aktion, unser Projekt, ne, konstruktiv, also Lösungen darstellen, Menschen machen, irgendwelche Dinge schaffen, Dinge lösen, Probleme. Das ist, glaube ich, für eine Anmoderation ist das immer wieder sehr, sehr ratsam. Bevor sich das etabliert hat und bevor das wirklich nicht nur in die DNA des Mediums eingegangen ist, der konstruktive Journalismus, sondern auch in der Wahrnehmung der Hörer und der Zuschauer sich verankert hat. Welche Themen eignen sich jetzt dafür? Welche Formate eignen sich dafür? Welche Aktionen vielleicht sogar? Weil wir sind ja alles auch Medienunternehmen, die Leser-, Hörer-, Zuschaueraktionen machen, Veranstaltungen machen. Die Themen, die sich dafür eignen, sind natürlich Menschen, die Herausforderungen angehen. Menschen, die anderen Menschen helfen, die sogenannten Helden des Alltags, wie wir sie immer nennen. Wobei jetzt ganz wichtig ist, Menschen, die Herausforderungen angehen, Menschen, die anderen Menschen helfen, Helden des Alltags. Es muss immer etwas sein, was für das eigene Alltagsleben irgendeine Relevanz hat. Deswegen, der Mensch, der jetzt nach schwerer Rückenfraktur von List bis auf den Eubin barfuß gelaufen ist, das interessiert als Geschichte, ja, vielleicht ganz interessant, aber es hat keine große Wirkung darüber hinaus. Warum? Das ist was Schlimmes. Der hat eine Rückenfraktur, der musste das erst lernen. Sowas liest man nicht wahnsinnig gerne. Haben wir festgestellt. Wir mussten das auch erst lernen, dass solche Texte nicht funktionieren. Weil sie haben ja eigentlich alles das, was der konstruktive Journalismus verlangt. Problem, setzt sich jemand ein, zeigt die Lösung und ist ein sehr ermutigendes, inspirierendes Beispiel für andere Menschen mit ähnlichen Problemen nach dem Motto, okay, vielleicht kriege ich da noch wieder was hin. Und dann haben wir das zweite Ding, dann ist er jetzt barfuß, allein das ist ja oftmals schon eine Geschichte, da geht einer barfuß, mein Gott, was für ein Typ, ne? Oder er klimmt die steilste Wand hier und den tiefsten Dschungel da. Eigentlich so klassische Sachen, wo man so, wow, was für ein Kerl, Held. Aber das will doch niemand machen. Will ich barfuß von List auf den Eubin laufen? Nö. Also eine Rückenfraktur möchte ich schon mal gar nicht haben. Will ich die steilste Wand erklimmen? Nee, lass mal. Also es muss etwas sein, wo die Menschen auch sagen, ah ja, klasse, das bewundere ich deswegen und könnte mir vorstellen, dass mich das auf irgendeine Art und Weise zu irgendetwas inspiriert. Das Gleiche gilt für Helden des Alltags. Das ist nicht der Mensch, der, sagen wir mal, jetzt Unfallopfern freiwillig hilft, weil ja, das macht Mut. Aber da ist jetzt wieder das Unfallopfer drin und die Unfälle drin. Natürlich muss man solche Berichte machen, aber man darf nicht davon ausgehen, dass das irgendeine konstruktive, lösungsorientierte Wirkung hat, weil das ist etwas sehr, sehr Unschönes. Welches Altenheim ist das Beste? Beliebte Sachen, ne? Check, Service machen. Eigentlich sehr konstruktiv, weil wir können sagen, da gibt es ein Problem und hier gibt es Lösungen, nämlich gute Orte, gutes Personal. Aber jeder Leser weiß, das ist der letzte Weg, den der Mensch antritt. Gehe ich ins Pflegeheim, komme ich da nicht mehr raus. Gar nicht schön. Manchmal banal und easy sind solche Beispiele, die bei uns super funktionieren. Porträts von Bäcker. Das sind tatsächlich für viele Menschen Helden des Alltags. Müllmann, der Klassiker. Braucht man gar nicht drauf herabgucken, auf dieses Thema. Weil das sind Leute, die etwas tun, gerade der Bäcker auch und der Müllmann. Das will zwar niemand selber machen, aber was sie tun, das hilft uns total im Alltag. Wir bewundern diese Leute, stehen um 5 Uhr auf, für schlechte Kohle, schlecht für die Gesundheit. Aber sie machen Brot, backen. Brot ist ein totales Thema. Essen, gutes Essen. Leute, die sich darum kümmern. Also wir waren selber immer sehr überrascht. Aber das sind Geschichten, die funktionieren bei uns wie Bolle. Also insofern, das sind Helden des Alltags, die funktionieren als konstruktive Role Models sozusagen. Und was bewegt denn die Menschen? Das ist noch ein großer Punkt, macht der NDR ja auch immer wieder, machen wir auch sehr intensiv. Was bewegt denn die Menschen? Also was sind deren Probleme? Die muss man ja erstmal herausfinden. Wir fragen immer wieder, auch an Orten, wie geht es euch denn, liebe Bewohner, liebe Anwohner? weil die Kommunen auch nicht immer alles im Blick haben, nicht immer alles wissen. Die Bürgersprechstunden werden teilweise miserabel besucht. Und da sagen wir dann halt, da machen wir uns jetzt mal so zum Sprachrohr oder zum Anwalt der Menschen, die da leben. Und dann schicken die Probleme uns, wir berichten darüber. Und es lässt sich nachweisen, dass in den Kommunen, auch von den Feedbacks aus den Kommunen, dass einige Probleme, die die so gar nicht in der Intensität auf dem Schirm hatten, dann tatsächlich von der Kommune angegangen und gelöst werden. Also das ist natürlich auch ein sehr nachhaltiger, konstruktiver Journalismus, der aber extrem gut funktioniert, auch für die Leserblattbindung, Zuschauer, Zuhörer, Mediumbildung. Erfindungen, Entdeckungen, Entwicklungen, die Alltagsprobleme lösen. Also nicht, was ich eben gesagt habe, Recycle-Unternehmen, Ressourcen schonen, sondern Menschen, die etwas erfinden, wo man sagt, wow, das kaufe ich mir, das mache ich im Alltag jetzt auch so. Sachen, die uns das alltägliche Leben erleichtern. Solche Erfindungen, solche Entdeckungen. Es gibt ein Projekt, was zustande gekommen ist über den Erzählsalon in Berlin. Dieses Projekt hat ältere Menschen versammelt. Erzählt uns mal eure Erfahrungen und überlegt, was können die denn zusammen machen? Und da kommen solche Geschichten dabei raus, dass ein stillgelegter HO-Laden einen Tag in der Woche wieder aufgemacht wird von Rentnern, die das mal gemacht haben, ehemalige Verkäufer. Da werden halt stille Läden irgendwie genossenschaftlich organisiert. Da gibt es Orte, wo es keine Busverbindung gibt. Und da werden Shuttles dann organisiert von Menschen mit Zeit. Also Leute, die sich wirklich dann um die Allgemeinheit kümmern. Das ist noch ein ganz, ganz großer Faktor. Vom Missstand zur Lösung, wenn wir ein Problem beschreiben, wo es noch keine Lösung gibt, dann ist es immer gut, nachhaltig darüber zu berichten. Das ist dann der konstruktive Ansatz. Da hat man das Problem. Wir können jetzt noch nicht sagen, so und so wird's besser. Aber wir wissen, da sind die Leute gerade dabei zu gucken. Dann beobachten wir die mal. Dann fragen wir ein Vierteljahr später mal nach. Wo seid ihr denn jetzt? Oder ein halbes Jahr später mal nach. Und siehe da, oftmals gibt es da Entwicklungen, über die sich zu berichten lohnt. Und dann lohnt es sich auch ein halbes Jahr später nochmal dahin zu gehen zu diesen Leuten und zu sagen, das ist daraus geworden. Super auch für Fernseh- und Radiobeiträge, gerade fürs Fernsehen, weil du hast schon extrem viel geschnittenes, aufbereitetes Material aus deinen vorherigen Berichten, worauf du immer wieder zurückgreifen kannst. Ne? Also Nachhaltigkeit, dranbleiben an diesen Themen, Menschen begleiten und verfolgen. Wir haben solche Aktionen wie Sachsen besser machen, die gut funktionieren, wo wir tatsächlich Ideen sammeln von Leuten, wie sie sagen, so können wir hier die Situation, unser Leben entweder besser machen oder noch ein wenig schöner machen. Wir machen Benefiz- und Spendenaktionen, über die wir berichten. Das sind jetzt die konstruktiven Hüte natürlich, ne? Also sowas wie Lichtblick, unsere große weihnachtliche Benefizaktion. Wir haben so etwas wie den Familienkompass, ne? Wo wir also Themen, die Familien mit Kindern gerade interessieren, wo lebt es sich gut, wo sind die Schulen gut, wo ist die soziale Bindung gut. Ne? Also das sind Dinge, die am allerbesten bei uns funktionieren. Und ganz wichtig natürlich, aber würde ich mal sagen, das ist schon selbstverständlich, ich will es nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, was für Formate sich dazu eignen. Also Nachrichten, kurze Geschichten, bei uns Meldungen oder bei Ihnen NIFs, sinnlos, kann man vergessen. Da kann man sagen, okay, machen wir mal was Positives, so eine Honey-Geschichte als letzte Meldung. Das ist okay, das gibt dann wieder ganz gute Stimmung, aber es hat keine konstruktive journalistische Komponente und in der Regel auch keine konstruktive Wirkung. Es sind... Machen Sie das auf bestimmten Seiten? Na, überall. Das ist ja das, was ich eben meinte, bloß keine Ghettoisierung. Wir machen es in den Lokalredaktionen, ist relativ einfach. Sport, Kultur sowieso. Ratgeber, extrem konstruktiv. Unsere schwerste Aufgabe ist, ab und zu auf der Seite 3 so etwas zu machen. Das geht nicht auf der 2 der Politik, auf der 4 Auslandspolitik, aber auf der 3 bei der großen Reportage oder aber auch auf der Sachsen-Seite versuchen wir immer wieder solche Dinge zu machen. Nachrichten gar nicht, weil, aber alle größeren Formate, wo du auch etwas erklären kannst, begleiten kannst, die Hintergründe, du brauchst ja ein bisschen Platz, der konstruktive Journalismus braucht ein bisschen Platz und Format und Zeit. Das ist so. Also Porträts, Reportagen, Feature, sogar Talk geht. Das muss man sich aber genau überlegen, weil das schon ein bisschen schwieriger ist. Wichtig dabei ist, auch und gerade der konstruktive Journalismus funktioniert über Nähe. Nähe zu den Menschen, zu den Vereinen, über die man berichtet und Nähe herstellen damit auch zum Zuschauer oder zum Zuhörer. Das ist im Grunde genommen das große und wichtige Prinzip des konstruktiven Journalismus. Wie weiter? Gibt es Menschen, die an Lösungen arbeiten? Und wenn ja, wie geht das aus? Und schauen wir doch einfach nach ein Weilchen nochmal nach, wie es ihnen geht.